So, und wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, ist jetzt Podcast, meine Kerle. Hallo Jean, hallo Hauke.
Hallo Micha, hallo Jean. Grüße aus dem Norden in den Süden und Osten und natürlich egal, wo ihr rumsitzt und zuguckt, zuhört, sonst was.
Einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite. Hi.
Da sind wir wieder, die drei Lustigen zu dritt.
Nicht die drei lustigen zwei.
Genau, das war mal
Nee.
am Freitag. Das ist gar nicht so lange her.
Am Freitag und
Das war ja gefühlt
das Mal
gestern.
davor auch, oder?
Davor auch, ja.
Ja, genau.
Kann
Nee,
sein,
also
das
von
war da
daher
noch.
wieder
Ach,
in
da war ich
voller
krank, ja.
Besetzung. Hey.
Ja, ist wieder schön mit dabei zu sein, ne? Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verpasst, weil ich habe
Doch,
tatsächlich, ne,
hast du.
schon. Ja, ist
Viel
schade.
zu viel.
Aber meine Güte, ja. So haben wir uns tatsächlich in der Konstellation schon lange nicht mehr zu dritt gesehen, ne? Sehr cool. Ich hoffe, euch da draußen geht es natürlich auch sehr, sehr gut. Und ja, ich denke, wir haben alle die XZ-Utils gut verdaut, oder?
Zum Glück ist bei mir nichts angekommen. Ne? Mit Debian Stable war ich jetzt sicher und Ubuntu, da ist es ja auch nicht angekommen. Also von daher, ja, nochmal Glück gehabt. Wie war es bei euch? Habt ihr irgendwie betroffene Systeme gehabt mit Distributionen?
Also ich kann da mal schon mal erzählen. Also erstens nein, das ist schon mal ganz gut. Aber tatsächlich, mein Video hat manchen Nutzern dann doch mehr Angst eingeflößt, als es eigentlich sollte. Ne? Also obwohl ich im Video auch ganz klar sage, ja, dies und diese Distros sind nicht betroffen. Ja, haben viele nur den Titel eventuell gelesen und dann so sich gesagt, so Hilfe, Hilfe, jetzt ist alles weg. Von daher, da habe ich doch schon einiges nochmal bekommen. Ne? Das musste ich dann ein bisschen nochmal, ich sag mal, abflachen. Aber ansonsten, ich kenne auch Gott sei Dank keinen einzigen. Wir hatten jetzt, glaube ich, auch keinen im Support. Müsste ich mal den Levi fragen, aber wo es jetzt irgendwelche Probleme deswegen gab. Oder also, weil die allermeisten nutzen ja irgendwie, ja, kein Fedora als Server oder sowas. Und wenn du eine Workstation, eine ganz normale nutzt, also einen ganz normalen, ja, Rechner, Desktop-Rechner, dann hast du solche Sachen ja in der Regel nie offen ins Internet. Und von daher bist du da eigentlich auch halbwegs sicher gewesen, sage ich mal. Ne? Und die meisten haben ja sowieso kein SSH installiert, ne? Was auch sehr gut ist als SSH-Server sozusagen auf dem eigenen System. Ne? Aber ich merke immer wieder, ja, man hat dann doch so eine Verantwortung, die man dann, mit der man dann auch echt vorsichtig umgehen muss, weil ansonsten nehmen Leute sowas ganz, ganz falsch auf und machen sich eventuell unnötigerweise Sorgen oder ne, sowas in die Richtung. Ja. Aber natürlich darf man auch nicht sagen, okay, ist es alles gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Sicherheitsvideo, sondern man muss ja schon so ein bisschen darauf aufmerksam machen und da den goldenen Weg zu finden. Das ist wirklich, ja, ich selber habe dann noch nicht den besten Weg, glaube ich, dafür gefunden, aber ich gebe mir natürlich immer Mühe. Ja, soweit dazu.
In welcher Minute hast du gesagt, welche Distributionen betroffen sind und welche nicht?
Nicht in der ersten Minute,
Okay, in der
weil
zweiten?
die Leute sollen ja dranbleiben, ne? Aber so
Ja.
in der Mitte. Ne? Aber ich habe es jetzt auch in die
Okay.
Kommentare geschrieben, ne? Also auch
Okay.
angepinnt und so. Na, also man muss jetzt nicht das ganze Video schauen, um zu wissen, ob man jetzt,
Doch muss man.
ja, ich meine
Das
natürlich, ja klar, ja klar.
Brauchst du unbedingt für einen Algorithmus. Also guck das Video trotzdem.
Ja,
Auch wenn du
immer
es jetzt
gerne, ne?
wisst, guck das Video. Und
Ja,
abonnieren, Glocke
ne?
drücken und überhaupt.
Glocke abonnieren, hier und so weiter, ne? Genau, Abo-Button drücken. Nee, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, tatsächlich, man sieht ja auch immer bei manchen Videos, wie viel dann so ein Video geschaut wird von der Wiedergabezeit her. Und das ist doch schon relativ unterschiedlich, was man dann da für Sachen hat. Also beispielsweise das eine Sicherheitsvideo, ich glaube, das erste, das Passwortvideo war relativ wenig. Ich schaue mal bei der Durchschnittszeit, da haben wir durchschnittlich, ja, das sagt jetzt mir nicht mehr, ne? Der Dussel. Ja. Ach doch, hier, durchschnittlich 3,4 Minuten. Ne? Das ist nix. Also jeder schaut das durchschnittlich 3 Minuten an. Dafür einer der größten Angriffe, das letzte Video, 5 Minuten 29 durchschnittlich angeschaut. Ne? Aber das ist. Ja?
Da wird gerade die beste Idee in den Twitch-Chat geschrieben. Welche Distro betroffen ist, wird dann angezeigt, wenn das Video ein Like bekommt und die Glocke aktiviert wird. Erst dann.
Ja. Oh ja.
Hätte es vielleicht machen müssen.
Das hätten, machen wir das nächste Mal. Ne? Dann
Oder für Twitch, ne? Mit 5 Biddies könnt ihr das jetzt
mit
sofort
5 Biddies.
rausfinden.
Genau,
Für
genau.
5 stehe ich noch nicht mal auf.
Okay, für 50. Wie wär's mit
Okay.
50?
Naja, in die Richtung geht's, ne? Nee, aber
Ja.
das ist schon auch immer schwierig, da dann auch den Mittelweg zu finden. Aber auch vor allen Dingen, was die Leute erwarten, ne? Wir haben ja, also vor allen Dingen Linux Guides ist ja, der Mainchannel ist ja jemand, ja, was für den allgemeinen Nutzer gedacht ist, ne? Der nicht so krass technisch reingeht. Aber dafür haben dann manche natürlich technischeres erwartet, ne? Und anderen war es schon fast wieder zu kompliziert. Und ja, wichtig ist auf jeden Fall, was ich immer wieder lerne, man kann es nicht allen recht machen. Und das bleibt wohl auch so, ne? Von daher, ja.
Das stimmt.
Aber immer sehr interessant, sowas machen zu dürfen, auch in gewisser Weise, ne? Dass dann doch so viele Leute sich da Rat holen, sage ich mal. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache, das in gewisser Weise an die Community auch zurückzugeben. Ne?
Aber den Tanz wirst du halt immer irgendwo machen müssen. Zwischen Kritik und Like, alles ist ja da irgendwo dabei.
Absolut. Und wenn du es allen recht machen willst, machst du es keinem recht. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Sprichwort. Na?
Genau. Ja, und was, also ich meine, was willst du da machen? Ein graues Testbild senden? Nee, das ist jetzt nun nicht mein Grau. Ich mag nur das
Ich hätte ja
Staubgrau, nicht
gern
das
das.
Steingrau.
Ja,
Also,
ja.
egal was du machst, also irgendwie ist es doch wieder falsch. Ist
Ja,
so.
aber ist es noch grau oder schon Anthrazit? Man weiß es nicht.
Ja. Das
Das ist die
wäre doch noch
Frage.
mal eine Idee, mal so einen Farbstream zu machen. Es gibt einfach nur Farben.
Schick.
Ja, mal gucken,
Das
wie
ist
die Kommentare dazu
schwarz.
sind.
Das
Na, eher
ist
so
das, wenn ich in
weniger.
meine Zukunft sehe. Was meinst du?
Ich meine das eher so weniger. Ich glaube, das wird nicht gut ankommen.
Meinst du?
Wahrscheinlich.
Hm. Müsste man
Das
denn
wird der
unter
neue.
Kunst und Kreativ einordnen?
Wird der neue Trend, ich sag's euch. Ne? Also,
Ja.
wir sind dann die Trendsetter. Naja. Apropos Trendsetter, was hast du in der letzten Woche machen dürfen, Hauke, als Video? Dürfen, sagt man immer so schön, ne?
In der. Ah, das ist immer schwierig. Ich bin hier immer schon ein weiter. Stimmt, letzte Woche war Brave. Das
Stimmt.
lief auch extrem gut. Also ich hatte schon gedacht, naja, das könnte was werden. Ich hatte vor ungefähr einem Jahr gemacht, Firefox richtig einrichten oder so irgendwie was, wobei ich eigentlich selbst kein Fan von diesen Titeln bin. Wenn mir jemand sagt, er weiß das alles besser. Dann kommt meistens wenig Gutes dabei raus, aber so hatte ich es denn mal genannt. Das kam gut an und dann habe ich dasselbe für Brave jetzt gemacht. Und das kam auch für meine Verhältnisse sehr gut an. Also war in Ordnung. Und ja, also das ist eins so der am besten geguckten Videos, die ich da so jetzt neu habe.
Herzlichen
Jetzt.
Glückwunsch.
Jetzt, als nächstes kommen wahrscheinlich wieder Dinge, die keiner sehen will,
Ist
aber
immer so, es ist immer so.
so ist es halt, ne?
Ja. Das geht auch so richtig in Wellen mit den Aufrufen. Also so kurz vor Weihnachten hatte ich glaube, mein neuer Highscore ist innerhalb 24 Stunden 60.000 Aufrufe oder sowas. Also unglaublich viel. Das hat mich einfach nur weggeflasht und es ging noch zwei, drei Videos weiter so. Und ja, jetzt reden wir nicht mehr drüber. Nee, aber jetzt ist auch noch gut. Also aktuell hat jedes Video mindestens über 10.000 Klicks, was doch sehr schön ist eigentlich zu sehen, dass sich das dann doch so viele Leute anschauen. Und ja, es geht immer nach oben. Natürlich langfristig so ein bisschen, aber halt immer in starken Wellen, muss man sagen. Ne? Also da muss man schon immer stark sein, wenn es dann wieder runtergeht. Und dann, aber gut, so ist das. Ne? Und da macht auch nicht immer das Thema was aus, ne? Häufig. Aber ja, ne? Manchmal, wenn die Leute dann draußen sind oder was anderes im Kopf haben, dann merkst du das doch schon sehr. Ne? Von daher. Aber immer wieder schön, das ja, so machen zu dürfen. Ja? Ansonsten tatsächlich auf meinem Linux Guides Admin-Kanal habe ich jetzt ein Video über meine hier Tierlist-Reaction sozusagen hochgeladen. Der Pinguin TV hat ja ein Video auf meines gemacht, in Anführungszeichen, beziehungsweise als Anhaltspunkt genommen und so seine eigene Tierlist rausgebracht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gebe ich jetzt nochmal meinen Senf dazu und sag vielleicht mal, was ich bei meinem Video besser hätte machen können und hätte sollen, eventuell auch. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Also es ist immer so, auch beim Schneiden manchmal mit verschiedenen Phrasen, ist besonders beim englischen Kanal schlimm, wenn ich was schneide und dann irgendwie merke, oh, was für ein holpriges Englisch ist das denn wieder? Das geht ja alles viel besser. Im Nachhinein weiß man das immer, ne? Auch beim ersten Hören dann manchmal. Aber ja, genau. Man weiß es immer erst im Hinten rein. Und da, genau, ja. Und das lief so semi-gut. Also, aber gut, ich bin da auch nicht gewohnt, dass, also ich bin ja sonst die Linux als Aufrufe gewohnt und von daher muss man da auch schauen, ne? Aber das so.
Hast du da, ich habe es in den Vorschlägen gesehen, aber ich dachte, hä, hat er das gereuploadet? Hast du quasi
Ah.
auf die Reaction von Pinguin TV nochmal reacted? Oder
Also
hast du
Pinguin
auf
TV hat
deine.
keine richtige Reaction gemacht, ne?
Ah, nee, Quatsch,
Der hat
der
schon
hat ja
seine
seine
eigenen
eigene
Dinger gemacht,
gemacht. Ja.
ne? Genau. Und ich habe da so ein bisschen drauf reacted. Zum einen Teil, aber auch natürlich zum anderen Teil nochmal auf meine, in Anführungszeichen. Also ich habe jetzt nicht meines nochmal angeschaut, aber halt eben so gesagt, so, hey, das und das anders, ist anders gelaufen und ja, auch so ein paar Einblicke gegeben, wie ich da einen Titel benenne und so weiter und wann ich vielleicht meinen Titel auch umbenenne mal wieder. Ne? Sowas, das passiert auch immer mal wieder. Und ja, man ja, weiß es natürlich im Nachhinein immer besser. Ne? Aber
Hast
das
du
dann mal
deine
erst im Nachhinein.
schlimmste oder deine niedrigste Kategorie jetzt wenigstens Garuda genannt?
Das wäre gut gewesen. Ne?
Ah.
Das wäre toll gewesen. Ich habe aber auch einen Garuda-Witz gemacht irgendwie.
Echt? Okay.
Ah ja, genau. Ich kenne mehr Leute, die Garuda nutzen, als Leute, die Mageia nutzen. Ne? Aber
Okay.
es ist leider so. Mageia spielt absolut
Das
gar
gibt's noch.
keinen. Ja, gibt's noch. Spielt aber absolut gar keinen in irgendeiner Form keine Relevanz hier in Deutschland. Ne? Kennt ihr jemanden, der jemanden kennt, der hier Mageia nutzt? Oder nutzt jemand Mageia? Aber also ich selber.
Ich
Nö,
schreib
ne?
das mal in die Kommentare. Ich habe es zum
Hm.
Anfang mal ausprobiert, als meine Linux-Reise begann. Bin dann aber weitergegangen. Es hat
Ich
aber
muss sagen,
funktioniert.
ja.
Also das ursprüngliche, das Mandrake Linux, das war ja mal ziemlich angesehen. Das war eine französische Distribution. Die mussten sich denn. Nee, Mandrake, das war auch eine Metal-Band, die sich diesen Namen gesichert hat. Dann musste sich die Linux-Distribution in Mandrake? Wie hieß denn das? Also die haben sich Mandriva? War das das nächste?
Das kann
Die haben
sein,
sich
Mandriva, ja, und dann gab
ja.
es Mageia. Irgendwie, ich weiß es nicht. Ich bin da auch nicht so drin. Aber jedenfalls, ich kenne keinen, der das nutzt.
Haben wir uns das nicht
Eigentlich,
sogar
ne?
mal angeguckt?
Haben wir uns mal angeguckt. Ich weiß es auf
Und
jeden Fall noch.
also es gab noch einen Fork, der irgendwie
Ich
Rosetta?
weiß
Nee.
es nicht.
Doch, doch,
Ich
doch,
glaube,
doch,
es ist wieder
doch.
was anderes,
Irgendwie
oder?
was,
Ja.
was Ros rosa Linux? Irgendwie so. Aber das
Nein, wir meinen nicht
basiert.
Taylor Shift OS.
Nee, nee.
Nicht?
Ganz wichtig.
Oder
Ganz
Rose?
wichtig.
Nee, Rosa, hast recht.
Rosa.
Fork von Mandriva. Russian Linux Distribution. Weiß ich nicht.
Ja, ob man das jetzt unbedingt benutzen möchte.
Wenn dann Wodka inklusive ist, dann nehme ich es hier. Ja, dann nehme ich sie hier. Ja. Aber ansonsten.
Schwierig.
Ja, schwierige Sache auf jeden Fall. Ja.
Also
Aber.
Mageia 9 ist im August 23 rausgekommen. Also die scheinen immer noch was dran zu machen.
Auf jeden Fall aktiv ist sie noch, aber ich kenne keinen Schwein, der das in irgendeiner Form nutzt. Gut, es gibt auch mit mehreren Distros so, wo ich nicht weiß, wer das nutzt. Aber ich lese ja auch immer in den Kommentaren, wer was nutzt und das ist ja auch immer sehr, sehr schön zu lesen, muss ich sagen. Aber Mandriva habe ich dort noch nie gesehen. Ne?
Open Mandriva, so, ja.
Open Mandriva. Naja. Sachen gibt's. Aber Hauke, wie hat dir eigentlich, oder beziehungsweise erstmal Micha, wie hat dir der April-Scherz gefallen?
Ich habe den ja nur zum Anfang kurz gesehen, habe mich da mal sehen lassen, weil ich zeitgleich ja auch Content created habe, nennen wir es so. Zum Anfang fand ich schon
Reaction
ganz
erstmal.
gut. Jetzt muss ich aber auch dazugeben, das meiste kannte ich schon.
Aha, ja.
Weil der Hauke am kreativen Prozess mich hat teilhaben lassen. Zumindest bei den Einspielern.
Du
Da
warst ja
gab es
so ein
auch ganz
bisschen
viel
das
Input.
Testpublikum.
Da gab es auch
Unter
ganz viel
anderem
Input von
wart ihr ja
mir,
beide.
genau.
Flausch PN Ultimate jetzt noch holen, ne?
Ja.
Ja.
Das fertige Ergebnis habe ich nicht mehr gesehen, aber ich fand es nicht verkehrt. So haben wenigstens die Papierkrawatten wieder mal den Weg aus dem Schrank gefunden.
Das ist sehr wichtig. Immer seriös bleiben. Ja, immer seriös, ja.
Wobei ich meine ja nochmal neu drucken musste. Ich habe die alte nicht mehr gefunden von vor 2 Jahren. Also, und
Ich
es
habe auch neu gedruckt.
irgendwie fehlte auch noch ein Stück davon. Das passte komischerweise nicht mehr aufs Blatt Papier drauf. Aber ich glaube, das hat auch keiner mehr gemerkt.
Nö,
Oder?
gar
Hat
nicht.
es jemand gemerkt, dass ein Stück fehlte?
Wenn es unten
Nö,
fehlt,
gar
dann
nicht.
nicht,
Nee,
weil.
oben.
Echt?
Ja.
Ja, so aus dem
Es
Gedächtnisprotokoll sah es gut aus.
okay, so sah es
Sah
rein, ja.
top seriös aus, ne? So wie es war. Ja. Naja.
Ja, der
Vor.
April war sehr flauschig. Stimmt.
Der April war sehr flauschig. Der 1. April am 4. April, ne? Ja. War schon sehr unterhaltsam. Aber also ich muss sagen, mir hat dann nicht so viel Spaß gemacht, wie jetzt beispielsweise das Lego bauen, ne? Oder das Kochen. Das fand ich irgendwie entspannt. Das war cooler, also in Anführungszeichen cooler, ne? Aber es war irgendwie entspannter. So bei dem Ding mussten wir halt immer so rausfeuern, 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 so nach dem Motto. Da mussten wir wirklich performen. Beim anderen konnten wir einfach nur Spiel und Spaß hier Lego bauen und irgendwie uns den Ranzen vollhauen. Das war schon ziemlich cool, ne? Von daher war das schon ein bisschen anstrengender. Aber generell mit dem Endergebnis bin ich auch total zufrieden. Das hat schon Laune gemacht. Auch währenddessen, muss ich sagen. Ne?
Also ja, war durchaus witzig, ne? Also ich habe ja relativ viel Zeit da reingesteckt für diese 5 Einspieler. Also die grobe Idee dazu hatte ich vorher schon, aber im Laufe von diesem Prozess, wie ich das denn gemacht habe, hat sich das teilweise dann noch ein bisschen geändert. Und also es ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Zum Teil sind die KI generiert, die Bilder, die da drin sind. Dann sind es von Pixabay einige Sachen gewesen, die ich denn zusammengebaut habe, montiert habe, das Ganze in KDN Live und mit mehr oder weniger passender Musik unterlegt habe, die von dem YouTube Audio Library oder so, da gibt es sowas,
Ja,
was man
genau.
frei verwenden kann. Und so, das fügte sich irgendwie nachher so zusammen zu so einem Gesamtwerk und das passt, also ich finde, es passte nachher erschreckend gut. Der ganze Mist ja eigentlich, aber ja.
War
Da war
total
schon.
witzig. Aber ich muss sagen, auch Respekt, ne, was du da für Zeit reingesteckt hast.
Ja,
Ihr habt ja
theoretisch
nur
zu
das vor
viel.
den Kulissen gesehen, ja. Und hinter den Kulissen war es wirklich so, Hauke hat da wirklich echt sehr lange dran gesessen, die ganzen Sachen. Und ich glaube, wir haben uns ein bisschen früher getroffen davor und haben halt alles so vorbereitet. Und das war mein Zeitinvest da rein, ne? Also von daher war nicht ganz ausgeglichen. Ja, war sehr, sehr witzig, muss ich sagen, und hat sehr viel Spaß gemacht. Und der Skabler schreibt, habt den Werbespot für Linux ist es denn vermisst? Hast du leider recht. Ich auch. Nein, Spaß.
Der
Ja.
GNU-VC Assistant ist jetzt da.
Der GNUPV. Linux Assistant in der GNUPV-C-Edition. Oh, ich glaube, das machen wir. Das machen wir.
Rosa,
Ich wollte. Oh, ja, genau, ja,
alles in
klar, ne?
Rosa.
Mit Logo. Alles in rosa. Machen wir auf jeden Fall. Ich wollte tatsächlich am Wochenende eigentlich streamen und Linux Assistant weitermachen. Aber nee, die letzte Woche war sehr stressig und die Woche ist auch nicht viel besser. Von daher brauchte ich dann doch noch mal ein bisschen Auszeit, ne? Von daher werde ich das aber demnächst mal machen. Ich glaube, so eine GNUPV-C-Edition hätte ich wirklich Bock. Ich glaube, das mache ich wirklich. Weil ich habe da sowieso schon eine Idee, es gibt so spezielle Tage im Jahr. Und da dann jeweils, genau, so
Stimmt.
Weihnachten, Halloween, 1. April, ne? Osterfest und sowas in die Richtung, ne? Vielleicht, ja, Pfingsten weiß ich nicht, ne? Aber sowas in die Richtung. Silvester,
Schön
keine
wär's,
Ahnung.
wenn du zu chinesisch Neujahr an dem Datum einfach den Linux Assistant in Mandarin darstellst. Nur an dem Tag.
Wäre schon schön, oder? Ja.
Und das kann man dann auch nicht ändern.
Jean, was kostet es, wenn du eine Backdoor in den Linux Assistant einbaust? Für 10 Blobcoins mache ich es.
Die Frage hat man nämlich
Sehr preiswert.
Freitag. Ja. Ja.
Ach, wirklich?
Ich habe immer mal noch keine Angebote gekriegt. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
Ja.
Ja, gut, da war
Naja.
Wochenende dazwischen und.
Okay, gut.
Ja, aber ist schon krass, ne? Also, was man für eine Verantwortung auch hat, wenn man solche Software schreibt. Oder auch nur maintaint, ne? Ganz klar. Weil da kann sich schon sowas einschleichen. Ne? Also, das ist schon gar nicht so cool. Ja. Aber von daher ist es wichtig, umso wichtiger, dass eigentlich das Ganze Open Source ist und dass man das am besten auch aus den Quellen, jedenfalls als Distro, die das dann nutzt, im besten Fall baut. Aber wie, da waren ja Dateien drin, die nicht im Git-Repo waren. Richtig?
Genau, ja.
Genau, aber wie sind die denn auf die Distros gekommen? Die haben ja dann die fertig kompilierten von dem benutzt, oder? Anscheinend.
Also ich habe das hinterher versucht noch ein bisschen
Ja.
nachzuvollziehen, was da ist. Also das Git-Repo, das scheint nicht die Basis zu sein für die Debian-Pakete, sondern es gibt zusätzlich noch so ein Tarball, was quasi am Git vorbei hochgeladen wird, auch von dem richtigen Maintainer. Und da waren ein paar Sachen drin, die sich so im Git nicht nachvollziehen lassen. Unter anderem diese zwei Archivdateien, die irgendwie so ein bisschen entkryptet zusammengebaut diesen Trojaner ergeben und diese Backdoor. Und die wurde zusammen mit einem Makro zum Bauen von dem Ganzen, was auch nicht im Git liegt, sondern auch bloß ist im Tarball, denn beim Bauen da eingebaut in die ausführbare Binärdatei. Also das ist so dieser Umweg, ja, den der andere Greifer da gewählt hat.
Ja,
Und
okay.
ja, so ist das da irgendwie reingekommen. Also diese Tar-Datei muss ja wohl lokal auf einem Entwicklersystem gebaut sein. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und dann manuell hochgeladen. Also ja, vielleicht auch dort mit dem Skript, aber quasi selbst hochgeladen.
Ja, schwierig.
Schon irgendwie sonderbar, dass ja, also bei
Dass alle
Arch.
diesen Tarball bauen, ne? Also aus dieser Tar-Dings bauen und nicht selber kompilieren. Bei Gentoo wäre das nicht passiert wahrscheinlich, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Weil du kompilierst ja eigentlich alles oder Linux von Scratch. Ja. Aber tatsächlich, so, ja, was willst du sagen? Dazu?
Micha, du hast auch eine Zeit lang Arch gemacht, oder?
Ja.
Da gibt es doch diese Arch User Repositories und das sind so Bauskripte.
Genau, das sind quasi
Da
so die
kannst du.
Bauanleitungen.
Und die beziehen sich doch normalerweise auf ein Git-Repo. Also die machen noch einen Git-Clone
Genau,
und dann wird das
genau.
gebaut, oder?
Genau,
Kommt drauf
die.
an.
Na, in der Regel hast du es wirklich so, dass du es aus dem Git ganz viele Quellen hast oder die Hauptquelle ist da meistens GitHub. Nur in manchen Situationen ist es dann halt mal was ganz Verrücktes anderes. Aber dann machst du nichts anderes als ein Git-Klon irgendwo ins Temp-Verzeichnis und dann einfach ein Make-Mac-Install und dann gib ihm.
Das gibt es auf jeden Fall auch, aber beispielsweise beim Linux Assistant für das Arch-Ding habe ich, ich kann da kein Flutter bei jedem Install draufziehen. Und von daher habe ich das schon vorkompiliert tatsächlich. Ja, also es wird automatisiert in der Pipeline kompiliert und ich nutze das Bundle. Also ich habe so eine Bundle und die tue ich dann halt downloaden und daraus mache ich dann die ganzen anderen Spaß. Aber ja, ne, also ich kompiliere es tatsächlich auch vor. Ne? Aber jetzt beim XZ-Utils, glaube ich, kannst du es wirklich mit ganz einfachem C-Compiler oder Make und Make-Install machen. Und dann läuft es schon. Ja. Aber tatsächlich sicherheitstechnisch habe ich vielleicht noch mal kurz abschließend zum XZ-Utils-Thema, beziehungsweise eigentlich geht es daran vorbei. Beim Linux Assistant, wenn ich ja irgendwelche Befehle eingebe, und dann werden diese Befehle ja als Administrator ausgeführt. Und wie ich das mache, ist, dass ich die Befehle in eine Textdatei schreibe, im Temp-Verzeichnis oder im .cache-Verzeichnis mittlerweile, weiß ich gar nicht mehr, wo es sie genau liegt. Und das dann aufgerufen wird über ein Dritt-Python-Skript sozusagen. Und diese Dinger dann als Root ausführt und dann interpretiert soweit. Das ist natürlich dann, hätte man tatsächlich einen Angriffsvektor, indem man zwischen der Passworteingabe und bevor das Skript startet, quasi die Datei ändern kann, eigentlich. Ne? Und dann da andere Commands nochmal reinschreiben kann und die werden dann als Root-Nutzer ausgeführt. Deswegen generiere ich tatsächlich von dem Skript eine MD5-Summe oder ich glaube SHA-265. Ich weiß, irgendeine Checksumme auf jeden Fall. Und die gebe ich dann als Kommandozeilenargument mit. Und der checkt das dann und führt das dann erst aus, wenn das dann halt genau noch das ist. Na, also da, es gibt auch schon verschiedene Vektoren davor, wo man sich dann doch immer Gedanken machen muss, okay, inwiefern wird das ausgeführt, ne? Ich glaube, ich sollte das nochmal durchschauen, nicht, dass dann man da irgendwie trotzdem noch irgendwas hacken kann. Ich glaube, im schlimmsten Fall wird man das wahrscheinlich noch irgendwo können, aber da muss man wirklich richtig böse drauf sein. Aber so einfach lassen sich, sollen sich solche Programme eigentlich auch nicht austricksen lassen. Ja. Aber ja. Ja. Ich glaube, zu 100%ige Sicherheit gibt es einfach nicht. Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Ich glaube, habt ihr wahrscheinlich auch letzten Freitag schon angesprochen. Ne? Also, man kann sich nie zu 100% auf irgendwas verlassen in gewisser Weise. Das gibt es einfach nicht. Und jeder, der das in irgendeiner Form verkauft oder sagt, ja, gibt es nicht. Ne? Ja, dann habe ich uns jetzt mit Sicherheit wieder totgequasselt. Ne? Das kann ich sehr gut, muss ich sagen. Ja.
Ein wichtiges Thema, ne? Also eigentlich kann man es nicht
Ja.
häufig genug wiederholen. Ist kein spaßiges Thema, aber es ist ja. Ja,
War
und
schon wieder
kann
ein
man eigentlich.
Downer zum Anfang.
Ach, schon
So,
wieder.
meine
Dann brauche ich
Güte.
ja noch so ein so was richtig so was richtig Downiges zum Ende.
Wieso? Wir können doch jetzt einfach steil bergauf gehen.
Okay, gut. Was geht denn jetzt noch schlimmer?
X2Go,
Wieso
nee, das
schlimmer?
ist eigentlich okay, ne? Was ist okay?
Ähm.
X2Go. Ich habe letztens X2Go und das erste Mal richtig ausprobiert, muss ich sagen. Und ich war überrascht, wie einfach das ging. Also,
Ach so, diesen Remote-Desktop-Client meinst du jetzt, X2Go?
genau, für
Ah.
alle, die das nicht wissen, was das ist. X2Go ist am Ende eine eigene Remote-Desktop-Lösung, würde ich mal sagen, würde ich mal so beschreiben. Wodurch du, ich glaube, das geht mit SSH irgendwie wahrscheinlich am Ende auch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie das funktioniert.
Also das normale X11-Protokoll ist ja sowieso netzwerktransparent. Man kann das durch einen SSH-Tunnel machen, was X2Go auch macht. Und der Witz dabei ist, dass die noch Kompressionsalgorithmen draufpacken und auch ein lokales Caching. Wenn da Bildbestandteile sich nicht geändert haben, werden die nicht nochmal neu übertragen. Von daher ist es ziemlich bandbreitenschonend, das Ganze. Und bei X2Go haben sie dann noch eine Oberfläche drumherum gestrickt und Druckerfreigabe, Dateifreigabe und Audio auch. Also
Alter,
die haben das
haben sie
Ganze noch
richtig
nett
gut gemacht.
verpackt insofern.
Ja,
Aber
ja.
es basiert auf diesen anderen, also auf dem X11-Protokoll und den Sachen, die die Firma No Machine mal gemacht hat vor einiger Zeit. Das war eine Zeit lang mal frei, dann haben sie es zum Closed Source Projekt gemacht und X2Go basiert auf diesen noch freien Teilen. Ja, gut, so wie zur Einordnung. Aber deine Geschichte ist ja noch nicht zu Ende.
Nee, ja, fast. Ich muss sagen, ich war überrascht davon, wie einfach das gegangen ist. Man musste sich ein bisschen durch die Dokumentation wühlen. Ich habe das auf dem Debian installiert und da muss man dann aufpassen, dass man die richtigen Quellen damit reinpackt. Und, aber das hat man schon relativ easy hinbekommen. Und dann ist das ziemlich zügig gelaufen. Ich habe das von einem Basis-Debian-Image gezogen. Also, das ist mein LibreWorkspace-Ding eigentlich. Und da läuft normalerweise kein Desktop drauf, kein großer Desktop. Kleines Open Box, aber das ist nicht wild. Und dann habe ich mal geschaut, okay, was für Desktop-Environments unterstützen die? Da wurde es dann wieder mager. Ne? XFCE läuft bedingungslos und LXDE oder LXQt oder sowas läuft, glaube ich, auch ziemlich bedingungslos, haben sie gemeint. Ansonsten der ganze andere Rest, GNOME-Fehlanzeige, Cinnamon auch Fehlanzeige. Ansonsten gibt es noch KDE und da habe ich ganz viele Kommentare zu KDE 5 gelesen und irgendwie ja, habe ich dann da auch nicht weitergelesen. Aber bei Cinnamon haben sie gesagt, ja, die Cinnamon-Version 4. Punkt oder 3. Punkt irgendwas von der Linux Mint Version 17 war das aktuellste. Ja, haben sie gemeint, da funktioniert nicht richtig. Und seitdem haben sie das nicht aktualisiert. Aber ich muss sagen, das fand ich ziemlich stark. Ja. Kann X2Go das Spice-Protokoll? Ich glaube, ich weiß nicht, was das Spice-Protokoll ist, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es gehört in
Nee,
dem
kann's
Umfeld,
nicht.
aber.
Ja, also
Ja.
das ist ein komplett anderes. Also X2Go nimmt das X11-Protokoll und Spice ist komplett was anderes. Also es ist nicht so wie Remina, so ein Client, der verschiedene Protokolle spricht. Also der X2Go-Client kann wirklich bloß mit einem X2Go-Server kommunizieren. Genau, bei Proxmox ist Spice mit dabei. Genau.
Ja, sehr cool.
Nee. Also das machen die nicht. Und zu den Desktops, was auch noch geht, ist Mate. Und die anderen, die mehr so auf Effekte setzen und zum Teil auch Hardwarebeschleunigung voraussetzen, die funktionieren nicht wirklich. Oder wenn du jetzt so einen Kompass dazwischen hast, oder wo ist das? XFCE?
XFCE kann Kompass, ja.
Na, Kompass kannst
Das
du fast
ist.
überall hin dazwischen bauen.
Wo ist das
Sehr
standardmäßig mit
wahrscheinlich.
dabei?
Kompass, glaube ich, nirgendwo mehr standardmäßig.
Ich glaube auch nicht mehr. Da wurde echt ziemlich ausgespart, außer wahrscheinlich bei hier Knoppix, ne? Weiß ich nicht. Doch,
Ja,
ich
ich
glaube,
glaube,
Knoppix
da
hat
ist
ihn sogar
es.
standardmäßig drin,
Ja,
ja.
ja, ja. Aber ich glaube, spätestens, wenn du dann bei X2Go mit Kompass und den Desktop-Würfel arbeitest, explodiert es oder stürzt ab. Kann ich mir
Das auf jeden
vorstellen.
Fall.
Ja. Eine Sache musste man umstellen in dem XFC, und zwar das Compositing. Das musst du auf voll
Genau.
stellen. Ne? Und dann läuft
Genau.
das. Und ich sehe gerade, LXQt läuft nicht, aber LXDE. Finde ich schade, aber eigentlich müsste das doch nicht so großen Unterschied machen. Also ist natürlich Qt als Anwendungsbasis, aber ich glaube, das müsste jetzt eigentlich auch nicht ausschlaggebend in diesem Bereich sein. Hätte ich jetzt mal als Wald- und Wiesen-Admin hier gesagt. Ne? Aber ja. Always compatible. IceVM und OpenBox, aber mit speziellen Workarounds. Ja, GNOME, KDE, Unity, Cinnamon, da siehst du deinen Spaß. Die haben eine Qt 5 Incompatibility tatsächlich. Anscheinend.
Ah, okay.
Naja.
Also von
Ein
daher,
Glück.
viel, ja. Ja,
Ein
von
Glück kommt
daher
ja
vielleicht.
Qt 6 irgendwann.
Ja, genau. Ja. Next to go noch nicht. Aber ich bin ehrlich, ja, also so auf den ersten Blick macht es einen sehr, sehr guten Eindruck, aber ich glaube, ich habe es auch jetzt erstmal nur für Kunden gemacht und der Test ist es jetzt mal und so weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du da doch schon an solche Grenzen eventuell dadurch dann kommst und dann hast du schon Probleme und bist vielleicht mit dem RDP besser aufgehoben, muss man vielleicht auch ganz klar sagen. Auch wenn RDP sicherheitstechnisch, ich glaube, ja. Da ist schon ganz gut,
Aber
wenn dann SSH drumrum ist, ne, beim X2Go.
ja, wo wir doch gerade bei dem Thema sind, was macht denn X2Go jetzt so speziell, beziehungsweise was hebt das von anderen Lösungen ab? Also hört sich jetzt irgendwie bei mir nur nach Downsides an und nicht nach irgendwelchen Sachen, die ich haben möchte.
Also das ist quasi das X11-Protokoll auf Steroiden mit ein paar Add-ons. Also du kannst ja auch einzelne Fenster dir rüber beamen, was du mit,
SSH
was ist das
minus
denn,
X, ne?
SSH-X, sonst
Ja,
irgendwie, was
genau.
kannst du auch so machen? Und das macht es halt besser durch Kompression, spezielle Kompression und das Caching. Und du kriegst Audio dazu, Druckerfreigabe, Dateifreigabe und noch ein paar andere Dinge. Also wenn du X11 haben möchtest und keinen speziellen Desktop hast, der wahrscheinlich OpenGL oder sonst irgendwelche Sachen, die eine spezielle Grafikkarte voraussetzen, ist es durchaus besser als das normale X11 Netzwerkprotokoll. Aber wenn du jetzt sowieso was anderes vorhast, also mit Wayland klappt das sowieso nicht, von daher ist das Ende von X2Go sowieso absehbar.
Ich
Also
denke auch.
denn die können das ja, also es hat ja diese harte Abhängigkeit zu dem X11-Protokoll. Und wenn das ausläuft in 10 Jahren, sage ich jetzt mal so, dann ist es damit auch vorbei. Dann gibt es eigentlich keinen Anwendungsfall mehr dafür.
Ich glaube auch, dass man sich langfristig wahrscheinlich mehr auf das RDP in gewisser Weise wahrscheinlich konzentrieren darf soll. Aber auch wenn RDP, ich muss sagen, ich habe es mir sicherheitstechnisch noch nicht ganz detailliert angeschaut, aber man sagt sich immer, das ist furchtbar. Und von daher, ja, so also richtig schön ist es. Ja, es ist schwierig. Aber ich glaube auch, dass X2Go nicht keine große Zukunft haben wird, wahrscheinlich. Also sieht man auch am Wiki und allem, das Ding ist schon ziemlich eingeschlafen. Aber sie sind auf fast jeder Linux-Veranstaltung, das muss man sagen. Also in Chemnitz habe ich sie gesehen, in Augsburg werden sie sicher auch sein. Aber. Ja, na, weiß ich jetzt nicht, bin ich ehrlich, na, ob das so langfristig noch ja,
Wie
eine
lang,
Relevanz haben wird.
langfristig ist das Ende da? Also man kann quasi schon, wenn man auf dem Ausguck steht, schon sehen, aha, da ist das Ende. Also ja. Es gibt andere Sachen, die Wayland unterstützen oder vielleicht denn hier wie das SPICE-Protokoll, was ja auch schon genannt wurde, was speziell jetzt für virtuelle Maschinen auf KVM-Basis ist. Da gibt es andere Lösungen und also vielleicht kommt ja noch irgendwie was da, was dieselbe Funktionalität unter Wayland auch noch bereitstellt, sodass man wirklich einzelne Anwendungen auf dem Server darstellt, also laufen lässt und man hat lokal denn das Fenster. Das kann RDP, meine ich nämlich nicht. Also das kann immer bloß einen ganzen Desktop, oder?
Das stimmt.
Genau.
Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ja, ist auch ein anderer Anwendungsfall tatsächlich. Ja. Ansonsten Rust Desk wäre auch eine Option eventuell. Ja, schon. Also es gibt auch noch mal andere solche Remote-Software-Dinger. Die sind schon ganz cool. Aber ich glaube, Rust Desk kann man so ähnlich vergleichen wie das VNC-Protokoll. Ja. Also VNC filmt einfach deinen Bildschirm ab und gibt dir den rüber. Bei RDP kannst du mehrere RDP-Verbindungen gleichzeitig auf einen Server zulassen. Bei X2Go müsste das, denke ich, auch funktionieren. Und das ist dann nochmal so ein Unterschied. Aber generell für viele Anwendungsfälle reicht Rust Desk auch komplett aus. Ne? Also machen wir jetzt auch gerade für den Kunden drauf und die sind damit super happy. Also, für die meisten reicht's. Ja. Aber wenn jetzt beispielsweise, das bekomme ich immer so als Anfrage ran, dass man so einen Server hat, jeder hat da seinen Benutzer-Account drauf und jeder verbindet sich remote da drauf und arbeitet dann auf dem Desktop von dem Server sozusagen. Ich muss sagen, da habe ich mich persönlich noch nicht so super rangetraut, weil ich einfach Schiss habe, inwiefern das mit zum einen Audio, Drucker und externen Geräten, die man mal ransteckt, ist und dann in RDP beispielsweise. Und da habe ich persönlich noch Bauchschmerzen. Eventuell muss ich das mal doch etwas mehr ausprobieren, weil es, ne, bis jetzt haben wir immer noch andere Lösungen gefunden. Aber das könnte auf jeden Fall auch langfristig, wenn man in Windows 12 beispielsweise schaut, viele sprechen ja davon, dass es Windows 12 in der Cloud geben wird auch, dass man sowas wie ein Chromebook in Anführungszeichen hat oder einen super alten oder hardware-schwachen ja, Rechner in der Hinsicht, der einfach nur einen Webbrowser darstellen kann und darüber dann das eigentliche Windows beispielsweise dann abspielbar ist. Das könnte ich mir natürlich dann auch vorstellen. Und so ein Webbrowser kann viel mittlerweile. Der kann auch mit der Hardware interagieren und so. Also eigentlich, ich habe das Gefühl, der Webbrowser ist später das einzige Tier noch am Ende. Ne? Und es werden die alle anderen Sachen werden auf diese Webbrowser-Basis, HTML5-Basis am Ende mit den verschiedenen Features von den Browsern heruntergestampft, was zum einen große Vorteile hat für Entwickler und so weiter, aber auch natürlich große Abhängigkeiten mit sich birgt. Ne? Wahrscheinlich. Also von daher. Aber ich glaube, das kann man nicht so schnell diskutieren.
Der Browser ist über den Verlauf der Zeit ganz schön mutiert. Also vom einfachen Web-HTML-Darsteller zu eigentlich alles. Das ist echt schlimm geworden. Aber wir sind ja auch faul. Wir wollen ja nur noch eine Anwendung für alles, muss man ja auch so sagen. Das ist ja nur eine Marktanpassung.
Auf jeden Fall. Also ich halte das, also technisch ist das höchst spannend, höchst interessant. Und ich schreibe ja auch mittlerweile fast mehr Web-Anwendungen fast als ja hier Desktop-Anwendungen wie jetzt der Linux Assistant. Und das ist schon, ja, es geht ja einfach in die Richtung und es macht ja auch vieles einfacher. Und man, die Technologien sind ja da und die sind ja wirklich teilweise großartig, muss man sagen. Ja, das auf jeden Fall. Und da ist ja dann auch sowas wie Guacamole ganz spannend. Ne? Hat
Apache
jemand von euch
Guacamole meinst du?
genau, Apache Guacamole mal
Das ist ja
ausprobiert?
das ist mein Remote-Arbeitsplatz quasi, wenn ich unterwegs bin und hier im Homelab arbeite oder auf meinem Homelab. Weil das Schöne ist bei Guacamole, du hast RDP, VNC, SSH.
Das ist schon ziemlich geil. Ne? Das ist ein RDP oder VNC-Client im Webbrowser, wobei, wenn ich jetzt guacamole.apache.org öffne, dann kann der Inhalt nicht geladen werden von so einem iFrame oder sowas. Das haben sie ja toll gemacht. Naja. Bringt jetzt mir am Anfang nicht ganz so viel Vertrauen. Ne? Gut,
Ja,
gut,
naja.
gut. Aber ich glaube, das ist nur ein einfacher Screenshot anscheinend, aber
Ja,
ich glaube,
es
in Firefox
funktioniert
geht's.
gut. Es funktioniert gut, wenn man es einmal aufgesetzt bekommen hat. Also, das mit Docker zum Laufen zu kriegen, war damals ein Graus. Mein Compose-Projekt, was ich da habe, funktioniert. Solange wie ich nicht mehr rangehe, vermutlich gut. Also, ich habe da ein bisschen Angst. Also, das Backup ist Gott sei Dank konsistent inzwischen.
Never touch a running system.
Ja, so schlimm wie es ist. Aber das einzig Doofe ist, wo sie mal weiterentwickeln müssen, diese Authentifizierungsmöglichkeiten. Da fehlt mir noch ein vernünftiger zweiter Faktor. Ich musste mir damit Ophelia einen Zwei-Faktor davor hängen, weil mir das einfach nicht sicher genug war dafür, dass ich quasi mein Home-Lab von
Keine Ahnung,
außen
schon mal.
erreichbar mache.
Was ja auch mega stark ist, finde ich, Terminal im Web. Cockpit macht das richtig gut. Das will ich eigentlich langfristig auch in den Libre Workspace einbauen, dass man auf den Terminal über den Webbrowser zugreifen kann, wenn man es aktiviert. Also das wäre eine Option, die nicht standardmäßig aktiviert wäre, was man auch selber als Admin einstellen muss und in der CFG-Datei nur setzen kann, nicht übers Webinterface setzen kann, um einfach Angriffsvektoren direkt zu unterbinden, weil als Root kann es halt alles machen. Das ist jetzt nicht so schön. Aber die Option, die Technik dahinter, die ist einfach nur genial, muss ich sagen. Es fühlt sich wie ein echter Terminal an und das im Webbrowser. Auch mit allen Sachen, die du kennst, mit Steuerung C, Steuerung Shift C und so weiter. Es wird richtig schön abgefangen. Das haben sie richtig gut gemacht unter jetzt dem Cockpit. Ne? Andere Implementierungen sind da nicht so gut, muss man ganz klar sagen. Da gibt es schon Unterschiede, aber das ist einfach nur Butter. Das gefällt mir schon sehr gut.
Immer nicht zu exotisch unterwegs, das muss man sagen.
Wahrscheinlich. Also wenn du jetzt hier deinen eigenen, du hast ja da irgendwas, was hast du? Hast du die Fisch oder
Nee,
was
die
hast du?
Seashell, also ZSH.
Die Seashell, ZSH, ne? Ja. Also ja, gut, ich selber bin da auch sehr anspruchslos, bin ich ehrlich. Das
Also,
ja.
das wäre nicht das Problem, wenn ich nicht noch eine andere Schriftart mit einem anderen Thema hätte. Also der Browser kennt natürlich nicht die Nerd-Fonts, wie sie mein Thema hat. Da gibt es halt nun mal einige Darstellungsfehler.
Glaube ich gerne, ja. Okay. Naja. Aber gut, ne? Für ein einfaches hier sudo rm-r passt es ja eigentlich immer. Kriegt man immer hin.
Aber ich glaube, ich habe auch in meinem Cockpit, ja, ich habe da auch das Terminal abgeschalten. Das ist ein Angriffsvektor, den ich nicht brauche, da das Cockpit eh nicht nach außen offen ist.
Ja, Cockpit an sich ist schon ein ganz cooles Projekt, muss man sagen. Ja, wenn man so ganz fies sein möchte, kann man sagen, Libre Workspace implementiert das ein bisschen nach. Ist ein anderer Fokus, würde ich sagen. Da geht es mehr, beim Cockpit ist es mehr das Universelle für den Administrator. Beim Libre Workspace doch mehr für den Endanwender-Administrator, sage ich mal. Aber ja, ne, das geht dann schon in die ähnliche Richtung auf jeden Fall.
Ja, aber für so einen administrativen Schnellangriff nicht zu verachten. Wenn man nicht ins Terminal möchte oder muss oder weiß der Geier.
Auf jeden Fall.
Es gibt
Im
einige
Proc, ja.
coole Third-Party Add-ons, die echt cool sind. Gerade so was Netzwerkfreigaben und ZFH, nee, nicht ZFH, ZFS-Pools und all so eine Späße angeht. Also gibt schon coole Sachen.
Schon sehr cool. Ja, ja ein Proxmox Konsole über den Browser ist auch sehr gut. Ne? Habe ich selber. Ja, doch, habe ich auch mal verwendet. Ja. Die ist gut, kann man nichts sagen. Ne? Aber ich glaube, das ist kein Terminal, sondern das ist einfach dieser Bildschirm. So ein VNC-Bildschirm.
Genau,
Übertragung, glaube ich.
das
Ne?
ist
Ja.
XVNC, wenn ich mich nicht
Irgend
irre.
sowas.
Ja.
Ich weiß es ja nicht. Aber ja. Ne? So dieses Remote-Desktop-Thema. Ich glaube, das wird auch langfristig in Linux ganz spannend. Weil eventuell, ich denke, langfristig wird es auch eine Option geben, dass man einfach nur Linux, seinen Linux Desktop in der Cloud nutzt, ne? Und dann von überaus dort zugreifen kann. Hat auch eventuell sehr viele Möglichkeiten, ne? Also dann spart man sich so einen ganzen Nextcloud-Sync-Mist, sondern hat alles an einem Ort dann genau dort. Wenn man halt schafft, dass man alle Geräte und alle Sachen, die man braucht, dorthin streamen, in Anführungszeichen, kann und das wieder zurückbekommen kann. Dann läuft das ziemlich gut. Wobei, wenn ich mir das so anschaue, wie die Internetinfrastruktur in Deutschland aussieht, dann wird das vielleicht in 50 Jahren so sein.
Ich wollte den Spaß schon machen bei Windows 12, wenn sich Microsoft
Ja.
wundert, warum sie in Deutschland auf dem Land kaum noch Geräte verkaufen.
Das stimmt, ja. Dann gibt es ja Toaster Vista oder sowas. Naja.
Funktionieren eigentlich smarte Küchengeräte auf dem Land? Oder sind das einfach nur Stromfresser? Keine Ahnung.
Tja, smart ist sowieso eher so ein Problem als solches, ne?
Ja, klar.
Ich glaube, das smarte Gerät auf dem Land ist der Stalljunge, oder? Kann das sein?
Ja.
Ich glaube, das, was gut funktioniert, ist der Stalljunge, ja.
Der Stalljunge braucht noch nicht so häufig ein Update.
Ja, und wenn er nicht spurt, gibt's die Mistforke.
Das stimmt. Nur Freitagabend und Samstagabend rebootet er einmal kurz, ne?
Ja.
Ja. So läuft das. Sicherheitsupdates gibt es da auch nicht. Sehr
Ja,
cool.
oder man hat das große Glück und wurde als Erster ans Glasfasernetz angeschlossen.
Das stimmt. Ja, gibt es ja auch solche, ne?
Ja, das stimmt.
Genau.
Ich soll ja auch noch Glasfaser dieses Jahr bekommen. Wobei ich sagen muss, jetzt haben wir Anfang April. Bis jetzt hat sich da noch keiner weiter gemeldet. So langsam aber sicher hege ich Zweifel. Mal
Beim
sehen.
Verkaufen
Ach.
sind sie immer schnell, ne?
Ja,
Aber
klar.
ansonsten. Naja. Wird schon schwierig. Ansonsten, apropos Glasfaser, Internet und so weiter. Ich werde immer wieder gefragt nach, wie man sich gescheit eine Webseite baut. Haben wir das Thema schon mal gehabt? Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich immer wieder, aber ich glaube,
Häufiger. Also,
häufiger, ne?
wir haben uns, also in Erinnerung geblieben ist mir dieses Graph, dieses CMS, was Seiten generiert, was wir beide nicht so toll fanden.
Ja.
Und ich glaube, was anderes hatten wir auch schon mal. Oder?
Ich glaube
Oder
nicht, wenn dann
nicht?
nur irgendwas. Ich wüsste jetzt
Naja.
nicht selber, ne? Aber finde ich eigentlich auch mal ein sehr, sehr interessantes Thema. Eigentlich ja eine Sache, die, wenn man so will, in unserem jetzigen Internet ja absolut kein Thema mehr sein sollte. Aber trotzdem gibt es noch super viele, die dann da in Anführungszeichen ja doch einfach nicht weiter wissen, wie man da so also vorgeht. Micha, wie hast du deine Webseite eigentlich gebaut, wenn ich fragen darf? Oder mit was? Selber geskriptet oder hier
Nee,
Wix.com oder
nee, 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 die ist schon selber gehostet mit einem CMS und dann selber gemacht. Mir ist aufgefallen in dem CMS, was ich nutze, die ganzen Themen, die man so hat, sind ja inzwischen der letzte Schrott. Also ich wollte es überarbeiten, ich habe es inzwischen auch überarbeitet, aber ich konnte quasi nur Farben anpassen und endlich dort mal mein neues Logo und alles einführen, weil die Themen, die mir gefallen hatten, vom Aufbau von den Funktionen her, waren alle kostenpflichtig und ja, für so ein paar einfache Funktionen ist mir das dann irgendwie zu doof.
das stimme ich dir zu. Also beispielsweise bei Bootstrap auch so, weswegen ich mich von Bootstrap verabschiedet habe. Das also ist jetzt nochmal, ne, geht auch in dieselbe Richtung ungefähr. Bootstrap an sich ist ja schon, ich liebe Bootstrap an sich, von dem Konzept her. Ne? Man muss nicht jede CSS-Definition selber schreiben, sondern hat schon mal so ein Ding, womit man ganz gut zurechtkommt. Beispielsweise das Event-Management-System damit von den Tuxtagen. Nebenbei Discord for Papers für die Tuxtage ist offen. Das sieht immer noch gut aus. Und ich habe das Gefühl, die haben das auch nochmal aktualisiert an sich. Das sieht schick aus, kann man nichts sagen. Also ich war echt selber überrascht, was so gut sah das aus. Habe ich nicht so gut in Erinnerung. Also es gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis, aber es sieht ordentlich aus. Aber wenn du dann ein anderes Thema haben möchtest, dann zahlst du in der Regel eigentlich auch. Ne? Was auch für den Designer, wenn der das so will, ist vollkommen okay, aber dann musst du Designer damit auch leben. Wenn ich sage, nö, würde ich nicht, ne? Dann ist auch okay. Und das hat mich so ein bisschen von Bootstrap weggetrieben. Ja, jetzt nutze ich hier so ein kleines anderes Pico CSS. Das kann nicht viel, aber ausreichend und sieht halbwegs schön aus. Nee, aber wovon ich ein großer Verfechter bin, wo ja ganz viele Abstand nehmen, ist WordPress. Also ich bin ein absolut großer Verfechter von WordPress und finde das, was WordPress in den letzten Jahren eigentlich so alles macht, finde ich super, hat sich super weiterentwickelt und ist so ein bisschen, ich sag mal, das die Hassliebe für viele. Ne? Und ich würde sagen, WordPress kann man richtig gut machen, kann man aber auch richtig schlecht machen, weil man bei den Plugins die Qual der Wahl hat. Und von daher würde ich jetzt mal die These in den Raum stellen, wenn man die richtigen Plugins in WordPress auswählt, hat man wirklich ein schönes, solides, aber auch relativ zügiges System, womit man gut arbeiten kann. Also eigentlich alle Webseiten, die ich so erstelle, sind mit WordPress und ich hatte keine einzige, die wirklich große Performance-Issues hatte. Außer früher habe ich Elementor genutzt für die Tux-Tage-Seite. Haben wir sogar auch mal gekauft, dann so eine Premium-Version für 1, 2 Jahre. Bis wir uns gesagt haben, ja, eigentlich, das, was wir damit machen wollen, können wir auch so machen und brauchen das Elementor gar nicht, was unsere Webseite eigentlich nur langsam macht. Und genau, ja, irgendwie, ja, fand ich einfach nur schwer und lästig. Und von daher, ich glaube, die Schwierigkeit bei WordPress ist diese Plugin-Hölle. Und wenn man da aber die richtigen Plugins auswählt, dann ist das ein richtig tolles Tool, womit man wirklich echt schöne Webseiten in relativ kurzer Zeit erstellen kann. Wollte ich auch einfach mal in die Runde fragen, ob das jemand von euch auch so sieht oder sagt, ja, nee, also ich nutze nur Jimdo oder Wix.com oder gab es ja diese blöden Werbungen, ne? Ihr könnt euch schon vorstellen, in welche Richtung die gingen. Nee, was? Oder ja, seid ihr hier welche, die das selber programmieren? Es sind ja auch wieder solche ganz schlichten Webseiten in, ja, also so dieses ganz, ganz schlichte HTML. Quasi kein CSS, ne? Ist auch wieder in Mode, witzigerweise, wiederholt sich alles. Und ja, ich finde das ganz blanke HTML jetzt, ja, muss man wirklich mögen, aber viele Mailinglisten sind so geschrieben noch. Und du hast kein komisches Zeug drumrum, sondern genau das, was du brauchst. Und das ist auch okay, ne? Ja, kommt natürlich auch immer auf den Anwendungsfall auf dran, drauf an. So also eine Mailingliste ist es eigentlich so ein Thema egal. Wenn du jetzt hier, keine Ahnung, irgendwas repräsentieren möchtest, ist das vielleicht nicht immer super. Ja.
Spricht, denke ich, noch jemand über Joomla? Kennt das überhaupt noch jemand?
Kenne ich sogar noch, ja.
Ist lange her, ja.
Hat auch so seine Fanbase gehabt und ist dann irgendwie immer weiter abgeebbt und irgendwie hat es das Rennen gegen WordPress verloren.
Total, absolut. Ja. Joomla. Typo 3 höre ich noch mal wieder. Oh, das
Stimmt.
ist
Typo 3
so
ist
ein
auch noch, ja.
Riesenklotz.
Ja.
War Typo 3 nicht eher so ein spezielles CMS oder war es auch so ein allgemeines? Also, es sagt mir auch noch was als CMS, aber so als Webseiten-CMS eher nicht. Ich würde so fast in die Richtung Shopware oder ähnliches stecken, in die Kategorie.
Du kannst
Ich
ja
glaube,
WordPress
du.
auch mit Shopware verwenden.
Okay.
Aber egal, sorry, ja.
Also Typo 3, das ist irgendwie so das riesige Flaggschiff, ne? Also wo du richtig viel Zeit und Geld reinsetzen musst, um das Ding überhaupt warten zu können. Du kannst damit wohl so ziemlich alles machen, bloß es ist ein Riesenaufwand bei der Entwicklung und Wartung.
Soll ich
Das ist
fies
so das,
sein?
was ich über Typo 3 gehört habe.
Das OpenSUSE unter den Website-Bildern.
Vielleicht, also vielleicht
Nein,
ja, ohne
nein,
Jast.
wird ihnen nicht gerecht.
Da kommst du in den Jast.
Da kommt ab in den Jast mit dir.
Leider
Das
falsch
ist immer schön.
gewürfelt, ab in den Jast.
Ja,
Gehen nicht über los.
kann ich aber nicht wieder als Folgentitel nehmen. Das verwirrt die Leute.
Nee, hatten wir schon.
Ja.
Hatten wir schon. Ja,
Stimmt,
aber
also
ja.
Typo 3 wirbt ja auch damit, dass es hier Enterprise ist. Das sagt das ja schon quasi. Groß, behäbig, schwer zu warten. Halt Enterprise.
Eigentlich besser gesagt, das Red Hat unter, ne, den CMS-Systemen.
Ich wollte sogar noch den
Aber ich finde
Sprung
OpenSUSE passt besser.
weitermachen. Ich wollte
Was
den
denn?
Sprung
Ja.
weiter sogar schon machen
Das
zu
kann
das
sogar.
SAP unter die CMS.
Ah. Boah, das wird jetzt auch nicht gerecht. Nee, Spaß, ja.
Ja.
Ja, das ist
Uiuiuiui.
schon schwierig. Aber wobei Lizenzen machen die wahrscheinlich genauso, ne? Wie
Vermute ich
SAP.
mal.
Ja. Nee, aber Django Webseiten Framework. Ja, ist auch eine Idee. Wobei das mehr dafür ist, wenn du eine große Funktionalität einbauen willst. Beispielsweise habe ich jetzt ein Buchungssystem geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das schon hier erzählt habe im Podcast. Ich glaube noch nicht. Ich weiß es
Nee,
nicht. Das
nee.
habe ich innerhalb ja, wenigen Tagen in Django runterprogrammiert mit genau so einem Framework. Also ich habe mich super in Django eingearbeitet. Ist ein sehr, sehr tolles Tool für Web-Apps, würde ich sagen. Damit ist auch der LibreWorks beispielsweise geschrieben. Und wenn du dich so ein bisschen eingearbeitet hast, ist das wirklich traumhaft wie ein Märchen. Ich sag's, wie es ist. Und das ist auf jeden Fall so für solche Sachen sehr, sehr cool. Aber wenn du eine einfache Webseite bauen möchtest, ist es eigentlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ne? Das willst du dann eigentlich auch nicht. Ja. Aber generell an sich natürlich hast du dann mehr Freiheiten. Ne? Das ist natürlich immer so. Ja. Aber tatsächlich will ich jetzt eine Serie dazu auf Linux als Admin machen, wie man dann Webseiten baut, dass ihr alle so wunderbar hübsche Webseiten auch für eure Software oder für andere Projekte bauen könnt, oder einfach nur für euch selber als Portfolio oder sowas, weil, ja, wenn ich mir manche Open Source Webseiten anschaue, dann bedürfen die auch vielleicht eines Updates, ja, sagen wir es mal so, ganz klar. Und witzigerweise habe ich meinen Webseiten-Stack dadurch gefunden, dass ich auf Fiverr für 5 oder 15 Euro, ich weiß es nicht, jemanden akquiriert habe: hey, bau mir eine richtig schöne WordPress-Webseite für das und das Produkt. Ich glaube, das war sogar für einen Linux-Kurs. Genau, für einen Linux-Mint für Anwenderkurs habe ich gesagt: okay, du hast jetzt so einen Scheiß zusammengekloppt, das sieht absolut müllig aus. Jetzt beauftragst du da mal jemanden, das war wirklich nicht viel, 10, 15 Euro, der soll das mal machen. Und habe ich dem so einen Testserver aufgesetzt, hat er da mal gemacht, hat das ziemlich schlampig gemacht. Es war mir aber auch egal. Ich habe einfach nur so ein bisschen, ne, und ich glaube, diesen Tech-Stack habe ich fast übernommen. Also, das ist alles Open Source tatsächlich, was der auch verwendet hat. War mir, glaube ich, auch wichtig. Und dann hat der dann ein schönes Theming reingehauen und ich so, ja, so verwende ich das jetzt. Ne? Natürlich dann über die Jahre angepasst, aber es kann so einfach sein. Ne? Ja. Blood-It oder Build-It, ne? Gibt es auch. Drupal, ja, habe ich auch schon mal gehört.
Drupal. Ja.
Stimmt, gab's ja auch mal.
Gab es auch mal. Ja, sagt mir noch was. Es gibt auch so ein Open Source CMS nochmal. Was ich letztens, ich habe es irgendwo mir aufgeschrieben, ich habe es schon komplett wieder vergessen. Das hieß auch wirklich super easy, irgendwie nur Open CMS oder sowas. Ein bisschen in die Richtung. Ja.
Gab's nicht auch irgendwas mit Ghost im Namen?
Sicher. Open CMS gibt es wirklich, das ist ein Java-Environment. Ach du, ne? So meinte ich es jetzt auch nicht.
Ansonsten als Überblick für Open Source CMS-Systeme gibt es CMS Garden. Und da sind gleich noch mehr drin. Was? Contenido, Joomla, Contao, Typo 3, Zulu, Drupal, Neos, Umbraco, Plone, Scientific CMS und WordPress.
Ghost, ja.
Ghost.
Jekyll gibt es
Okay.
noch. Aha.
Ah, okay.
Das ist mit GitHub korreliert. Mikroweber. Ach du was gibt es denn hier alles? Ja. Ja, gibt viel zu viel. Aber gut, das ist genauso wie mit den JavaScript-Frameworks. Ich weiß nicht, ob ihr da so mit drin seid. Gefühlt jeden Tag wird ein neues JavaScript-Framework geboren, so wie jeden Tag eine neue Linux-Distro, so ungefähr. Das ist echt so.
Ja, und viele halten ja auch nicht lange durch. Also von daher auch so ein bisschen in die Vergangenheit gucken, damit man weiß, ob es das vielleicht in den nächsten Jahren auch noch geben wird.
Absolut ist die
Ja.
Frage. Webseite mit Nginx oder Apache selber hosten. Oder Apache, besser gesagt. Jetzt sagen alle Apache, weil es diesen Rapper gibt, ne?
Apache 92785322239.
Apache bleibt gleich, ne? Hier immer. Naja. Ja.
Ja.
Ich muss sagen, ich nutze weder noch. Ich nutze fast immer Kdi. Weil mir die Nginx und Apache-Konfiguration oder Apache-Konfiguration. Ich weiß nicht. Ich bin da, glaube ich, in einer neuen Generation jetzt mit groß geworden. Ich habe mir das nicht richtig angeeignet. Natürlich schon immer mal wieder ein paar Apache und Nginx-Seiten. Und ich glaube, mit Händen und Füßen kriege ich das schon hin. Aber ich muss sagen, ich mache fast alles mittlerweile mit Kdi. Und du kriegst Gott sei Dank fast alles mit Kdi hin. Und es ist so viel einfacher. SSL direkt inkludiert, wenn du möchtest. Also super einfach, wenn du es so schreibst. Wenn du aber was Spezielleres willst, kannst du es auch damit machen. Also ich bin bei Kdi noch an kein richtiges Ende gestoßen, außer dass es kein Perl interpretieren kann. Da habe ich noch nichts gefunden in der Hinsicht. Aber ansonsten, traumhaft. Was nutzt ihr hauptsächlich als Webserver im Hintergrund?
Ich habe den Apache. Überwiegend.
Zufrieden? Oder würdest du sagen, boah, nervt mich jetzt langsam?
Nö, also das Ding tut, es läuft und läuft und läuft, also super Sache eigentlich. Und die Konfiguration dabei, also das ist nicht so, dass ich die jetzt per Hand runterschreiben könnte, dass ich die Parameter jetzt so wüsste. Also ich habe eine Basis an diesen Parametern und im 2.2 kann ich das nachgucken. Also das mache ich eben, weil es so gut läuft, fasse ich das auch sehr selten an, wenn überhaupt. Gab mal so ein paar Parameteränderungen von Apache 2.2 auf 2.4 oder so.
2.2 zu 2.4, genau.
Ja, also von daher, da muss man eigentlich auch sehr selten ran. Das ist eigentlich das Schöne dabei. Okay, ja.
Was bei KD fehlt, sind inkludierte Files. Vielleicht gibt es es auch schon und ich habe das einfach noch nie genutzt. Dass du einfach eine KD-Config hinzufügen kannst und rauspacken. Also, dass du so ein KD-File.d-Directory hast und da deine Dinger drin hast. Das wäre cool.
Bei KD habe ich so übelst Bock, mir das anzugucken, aber ich habe einfach nicht die Zeit. Oder wenn ich dann die Zeit habe, dann platzt der Knoten nicht. Irgendwie bin ich zu doof dafür. Wo ich denke, das ist zu kompliziert. Also ich bin irgendwie auf dem Nginx hängen geblieben. Eben wegen der universellen Einsatzmöglichkeit als Webserver und als Proxy.
Ja, ja. Und also kann ja KD quasi auch, ich würde sagen, KD ist ein neu, also Nginx in neu, würde ich sagen. Eine Sache bezüglich Nginx, Nginx Proxy Manager gibt es ja auch noch, ne? Nutzt ja, du gut. Das?
Ist aber auch oder nur ein Nginx mit Web-Oberfläche.
Ja, klar. Aber ich fand das nicht so gut, als ich es damals irgendwo bei jemandem einstellen musste. Weil da hast du noch irgendwelche Optionen im hintersten Menü gehabt, die du eigentlich gebraucht hast, dass, ich glaube, Jitsi dann funktioniert hat oder sowas. Ich glaube, es war irgendwie Websockets aktivieren. Ne? Irgendwie sowas
in der Richtung. Das ist inzwischen ganz vorne. Also ich habe den im Homelab für meine Zertifikate und alles. Sehr cool. Muss man auch ein bisschen vorsichtig sehen, das ist ähnlich wie der Maintainer von XZ-Utils, das ist auch nur einer und es ist halt ein Hobbyprojekt und bei jeder CVE, die beim Nginx rauskommt, ist er natürlich immer mit im Boot.
Okay, na gut, ja. Ja klar, na, das passt dann auch. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich geschafft, fast überall nur noch KD zu verwenden und ja, dann war das für mich dann das Ding.
Aber, wie gesagt, juckt mich auch noch übelst unter den Fingern, weil ja alles über dieses KD-File läuft. Das ist irgendwie so der einfache Traffic. Also Traffic, Edge-Router, Proxy, wie man es nennt. Nur eben, dass du da wirklich dir nur Gedanken machen musst über dein KD-File und mehr im Backup brauchst du eigentlich nicht, um das zu reproduzieren. Aber es ist irgendwie verständnistechnisch noch nie der Knoten geplatzt. Ich denke da vermutlich viel zu komplex immer oder kompliziert.
Ja. Nee, das, ich muss sagen, so die Nextcloud-Config, da habe ich lang dran gebissen, weil da gab es sowas Offizielles noch nicht. Ja? Weil Nextcloud schmeißt in der Nginx-Config in die Docs und auch Apache. Aber so KD-Dings gab es da sowas noch nicht so richtig. Es gab zwar verschiedene Stack-Overflow-Sachen und hast du da nicht gesehen und hier und da. Und da habe ich dann doch ein bisschen gebraucht schon für dieses Nextcloud-Ding. Das war aber das Komplizierteste überhaupt. Und natürlich habe ich dann dabei sehr, sehr viel gelernt. Und sobald man einmal diese bittere Pille geschluckt hat, dann hast du irgendwann auch den Knoten raus sozusagen und weißt dann relativ genau, wie du was umsetzen kannst und musst eventuell nur noch nach dem Syntax nachschauen. Der ist manchmal spezieller, sage ich mal, aber auch absolut, absolut machbar. Ja.
Aber ich glaube, inzwischen gibt es das doch bei der Serverinstallationsroutine, oder? So ein KD-Beispiel? Inzwischen haben sie den, glaube ich, drin.
Wahrscheinlich. Ja, sicher. Ne? Eine Sache ist mir aufgefallen, dass KD-PPA ist gerade nur für ins Payment oder sowas. Und muss man jetzt bezahlen. Na?
Genau, also ich lasse ja Systeme automatisch aktualisieren und auf zweien davon war auch Ketty
Genau.
drauf. Und dann sagt ja meine Benachrichtigungsmail, wo es drin steht, Fehler. Wie Fehler? Was ist da denn passiert? Und da steht dann, was du sagtest mit dem Payment Required. Da dachte ich mir, hä? Haben die ihr Lizenzmodell geändert? Nein, daran liegt es nicht. Es liegt daran, dass wo sind die? Cloudflare oder was anderes? Keine Ahnung.
Cloud Smith, ja.
Cloudsmith, okay. Die haben zu viel Traffic gemacht, also zu viele Leute haben das aktualisiert. Also die sind über ihren Freitraffic hinausgegangen durch die ganzen Pakete, die dort runtergeladen wurden. Und dann blendet ihr Provider ein, naja, dein Freikontingent ist weg, jetzt musst du dafür zahlen. Und das passiert wohl hin und wieder doch mal. Das
Feed.
bedeutet es. Also der Hoster, also die haben da so ein Freikontingent an Traffic gekriegt und das ist dann überschritten zu dem Zeitpunkt, wo du das installierst, wenn du ein Update machst.
Also eigentlich ist es ja, also natürlich zum einen ein bisschen blöd, also weil ich hatte jetzt
Ja.
auch das bei zwei, drei Sachen. Ich habe es Gott sei Dank, Kaddy ist bei Debian in den Repos mit drin mittlerweile, das ist ziemlich gut. Bei Ubuntu aber noch nicht. Und ja, da habe ich jetzt auch das Problem. Und oh, mal schauen. Aber das ist ja gut, wenn das nur so in der Hinsicht ist, weil ich habe schon so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen und habe schon die Rocket Chat Misere vor mir gesehen.
Ja, erinnere mich nicht daran.
Alter. Ja, und aber von daher ist das ja eigentlich schön, weil es wird mehr genutzt. Nur so
Ja.
viel benutzt, dass man sich da jetzt drum kümmern kann. Aber ich schmeiß da gerne 5 € pro Monat in den Pott für Kelly, dass die das hosten können. Das ist erleichtert so viel. Unglaublich viel Zeit, das ist unglaublich. Ja. Habe ich unglaublich gesagt? Nie, ne? Ansonsten, welche Serveranforderungen empfiehlt ihr für eigene Jitsi Meet und Nextcloud, um Videos abspielen zu können?
Videos
Schwierig.
abspielen.
Um
Also der
Videos abspielen.
eine spielt ein Video ab und das wird über Jitsi gestreamt.
Ich check's auch nicht ganz genau, wie du das sagen möchtest. Und
Also das,
gibt
was
es,
wir
ja.
ja am Moment, wann haben wir das gemacht? Da, wo wir unseren Sondertux-Flash zur XZ-Hintertür hatten. Da haben wir das ja auch gemacht, aber wir haben uns da über, wie hieß diese Seite noch? Watch
Ach so,
Together?
Watch Together haben wir
Ja,
das
ja.
gemacht.
Also das ist ja nicht so, dass einer von uns das in einem lokalen Media Player abgespielt hat und dann wird das zum anderen gestreamt. So ist es ja nicht. Also wenn man sowas unter hier Jitsi oder Nextcloud irgendwie
Das
machen
spielt
will,
jeder
das
für sich ab.
kostet Bandbreite.
Genau, also spielt jeder für
Oder
sich
was?
ab einfach, ne? Also der
Genau.
steuert dann Play und Pause, das schon. Wenn der eine Play drückt, dann wird das bei allen automatisch auch auf Play gedrückt. Das ist schon ziemlich cool. Aber das war's auch, ne? Also so krass ist das nicht. Reicht aber auch in der Regel. Ansonsten, was du an Hardware brauchst, eigentlich nicht viel. Also so, ja, was haben wir denn? 8 GB RAM reichen dir eigentlich. Ja, Dual Core, vielleicht ein Quad Core. Und dann bist du damit eigentlich schon halbwegs zufrieden und Speicherplatz. 20, 30 GB mit allem drum und dran vielleicht. Kommt darauf an, wie viel du auf die Nextcloud speichern möchtest natürlich. Ne? Wenn du jetzt da deine Videothek abspeichern möchtest, dann 30 GB plus deine Videothek, ne, sozusagen. Aber das braucht nicht viel. Ne? Das braucht nicht viel.
In der Regel nicht. Aber irgendwie verkommt der Podcast gerade so ein bisschen zur Fragestunde.
Na?
Das kommt irgendwie nicht so richtig hier oder gehört hier nicht so richtig rein, aber wir haben es mal mit
Das stimmt.
abgefangen. Wir sind ja nicht so.
Nee, nee, meistens nicht.
Genau.
Ja, jetzt ist die
Ja.
Fragestunde ausgefallen letzte Woche, ne? Und
Ja, das stimmt.
dafür gab es noch was
Aber
anderes
dafür.
Schönes.
Ja,
Das
total.
stimmt.
Das seriöseste Betriebssystem.
Seriös.
Sehr
Jetzt habe ich den
seriös.
Aufkleber nicht hier. Jetzt hätte ich mir noch ein seriös auf die Tasse kleben können.
Der seriöse Killer.
Ja.
Darf man nicht vergessen.
Ja. Ja, wir
Dann sind
wollten
wir.
heute ja auch ungefähr um 9 beenden. Dann würde ich noch mit einer Information beenden oder so ein bisschen aufs Ende hinwirken möchten.
Aus dem hohen Norden eine Information sozusagen?
Eigentlich eher so eine globale
Ach
Information. Es
so.
gibt wieder den About Screen Contest bei Inkscape für die nächste Version, die 1.4. Falls ihr euch künstlerisch begabt fühlt, dann könnt ihr noch bis zum 14. April, das ist bis Sonntag, dort noch was einreichen. Das ist das Bild, was in diesem About Screen denn angezeigt wird. Also es gibt dann Einreichungen da, ihr könnt auch was einreichen und dann wird hinterher in so einem zwei-, dreistufigen Verfahren darüber abgestimmt, was denn im richtigen Release in der 1.4-Version dahin kommt. Also macht da gerne mit, wenn ihr meint, dass ihr da was Gutes zu beitragen könnt. Gut, das wäre das jetzt, was ich noch einschieben wollte am Ende.
Sehr cool.
Ich dachte, jetzt kommt, dass Schleswig-Holstein jetzt irgendwie ganz viele Arbeitsplätze umstellt auf Open Source.
Also dafür reicht die Zeit eigentlich nicht mehr. Also das
Nee, ich
könnten wir
weiß. Nächste Folge.
vielleicht in der nächsten Folge machen, wenn ich vielleicht auch noch ein paar Informationen dazu kriege. Also das Projekt Phoenix, worauf das basiert, die ja auch schon ein bisschen länger dran sind, die waren, sagen wir mal, so ein bisschen schweigsam in der letzten Zeit, bevor das, also von daher fand ich es auch relativ überraschend, dass da jetzt sich noch so viel getan hat. Vor, wann waren die da? Der CEO von dem Projekt Phoenix, der hat einen Vortrag bei den Kilo Open Source und Linux Tagen gehalten. Wie lange ist das hier, Jean? Weißt du das noch? Sven Thompen?
Sicher noch, also letztes Jahr war es nicht.
Nee,
Ich glaube,
letztes
letztes Jahr
nicht.
haben sie nichts gemacht, dann ein Jahr
Genau.
davor würde ich mal sagen, ne?
Ja,
Ungefähr.
war's da?
Aber ganz genau weiß ich auch nicht
Ja.
mehr.
Also scheint jetzt aufzustehen aus der Asche das Ganze und ja. Vielleicht bekommen wir noch ein paar Informationen drüber oder ich finde dazu noch irgendwie ein bisschen was raus, wäre durchaus interessant eigentlich, ne? Wo ich ja sowieso da sitze und vielleicht im September kriegen wir vielleicht wieder einen Vortrag dazu. Ja, gut, so, dann natürlich abonniert alles reihum hier, natürlich Linux Guides abonnieren, Linux Guides Admin, guckt bei Micha gerne vorbei, Saint of Sinner auf Twitch, fast jeden Dienstag und Donnerstag gibt es da tolles Zeugs. Genau, bei mir auch gerne, nicht der Weisheit letzter Schluss, abonnieren, sonst was Glocke drücken und so weiter. Und ja, dann dränge ich ein bisschen, weil wir jetzt auch zum Ende kommen möchten.
Und
So.
ruhig mal den ganzen Maintainern danken. Einmal dem Hauke für M23 und einmal dem Jean für den Linux-Assistent, Rechnungsassistent und was machst du noch?
Ja, hier den Oma-Assistent, ach, der kommt noch, ja. Aber
Der kommt noch.
ja, nee, ne, hier und da verschiedene Projekte. Aber es werden auch immer wieder welche eingestellt, muss man sagen, ne? Weil man kann nicht auf jeder Hochzeit leider tanzen. Beispielsweise Event-Management-System wird vielleicht nur noch für die TUX-Tage aktuell gehalten, das war es aber leider. Ja. Aber dafür kommen coole andere neue Projekte. Und genau, ja. Und Micha, machst du da was Open Source technisch groß? Ich wüsste jetzt auf Anhieb nichts, aber vielleicht bin ich auch einfach mega uninformiert.
Nee, es reicht ja schon, dass ich quasi hier so hinter den Kulissen und das Technische mache.
Auf jeden
Ich
Fall.
maintaine nichts, weil dafür fehlt mir dann einfach die Zeit.
Ja, komm, XZ-Utils, habe ich gehört. Aber gut.
Ja, demnächst. Ich glaube, da ist eine Stelle frei geworden als Co-Maintainer, aber es wird gerade noch mit heißer Nadel gestrickt.
Und du
Ich
nimmst
denke auch.
Angebote entgegen?
Ja, klar. Das ist eher nicht. Nein. Nee, gut. Ja, danke fürs Dabeisein euch beiden. Danke für jeden Live-Zuschauer und dann auch danke an jeden Zuhörer dann später auf Spotify oder denjenigen, die sich das dann aus der Retorte anhören auf dem Tux-Tage-Channel von YouTube und bei dir, Hauke, und dann noch bei PeerTube.
Genau, ja. Genau. Also man kommt quasi wieder nicht dran vorbei. Irgendwo werdet ihr darüber stolpern, was wir hier so für einen Quatsch von uns geben.
Macht's gut.
Exakt.
Jo.